Zwar bei einer evangelistischen Veranstaltung. Die Gemeinde hatte Menschen eingeladen, die mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun hatten. Nun hoffte man, dass man sie begeistern könnte, dazu Christ zu werden. Ein junger Mann wurde interviewt. Er sollte erzählen, was ihn motiviert hat, Christ zu werden und wie er jetzt sein Christsein lebte. Und dann erzählte der junge Mann davon, dass er sich für ein Leben mit Jesus entschieden hatte. Jesus habe seine Schuld vergeben und er wisse, dass er einmal im Himmel leben werde. Und dann fuhr er fort, es ist nicht wörtlich, aber die Geschichte stimmt, also es war so in etwa. Ja, es ist natürlich schwer, Christ zu sein. Es gibt viele Dinge, die ich früher gemacht habe und die ich jetzt als Christ nicht mehr tun darf. Das ist nicht immer leicht. Aber ich weiß ja, dass ich am Ende dafür belohnt werde, wenn ich einmal im Himmel bin. Nun, ich weiß nicht, es ist nicht überliefert, ob das jetzt Menschen dazu motiviert hat, auch Christen zu werden. Ich glaube eher nicht. Meine Frage ist eher heute, worum geht es eigentlich im Christsein? Und ich habe die Frage mal so formuliert, Gott gehorchen oder gefallen? Was für eine Vorstellung haben wir eigentlich vom Christsein? Wir hatten vor einigen Wochen in unserer Gemeinde eine Predigtreihe zur Bergpredigt. Dabei kamen wir natürlich auch an diese Geschichte von der engen Pforte und dem schmalen Weg. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild im Hinterkopf habt, da gibt es so ein traditionelles Bild zu, ja? Die Schwere der Nachfolge, den problematischen Weg, den engen Weg mit Gott, den haben wir alle im Kopf irgendwo. Nun geht es heute nicht um die Frage, ob wir jetzt Gott gehorchen müssen oder nicht. Ich glaube, das ist eigentlich selbsterklärend. Denn wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er der Herr von allem. Wir haben gestern Abend in unserer Gemeinde so einen Abend, mein Herz vor Gott heißt das, so ein Anbetungsliederabend. Und in einem Lied, da ging es darum, wenn Gott das Universum regiert, natürlich auch mich. Dann ist sein Wort selbstverständlich das, woran sich jeder Mensch orientieren muss. Dann muss letztlich jeder Mensch Gott gehorchen, freiwillig und heute schon. Oder dann einmal, wenn Gott sein Reich aufrichtet und Gericht übt. Dann, sagt die Bibel, werden sich alle Knie beugen. Aber, das ist jetzt meine Frage, ist es das, was Gott letztlich will? Ist er zufrieden, wenn Menschen ihm gehorchen? Reicht es ihm? Jesus wurde einmal von den damaligen Theologen, den Schriftgelehrten und Pharisäern gefragt, was das Zentrum der ganzen Bibel ist. Und seine Antwort war nicht, das Zentrum der ganzen Bibel ist, dass du Gott gehorchst. Seine Antwort war, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allen deinen Kräften. Und dann fügt er eine zweite Sache hinzu, die Gott genauso wichtig ist. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ich habe diese Predigt überschrieben mit, wie lebt man so, dass man Gott gefällt? Ich bin nicht so ganz einverstanden mit der Überschrift, die da in der Bibel drin stand. Gottes Bedingungen. Und da kommen wir auch noch drauf. Ja, das sind ja Überschriften, die von den Herausgebern der Bibeln dazu gemacht werden. Die stehen ja nicht im Original, also diese Überschriften zwischendrin. Kommen wir nochmal drauf, ob das wirklich die Bedingungen sind oder wie man das zu verstehen hat. Wir werden uns mit diesem Psalm 15, den wir gerade gehört haben, beschäftigen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, was dieser Psalm über ein Leben sagt, das Gott gefällt, ist es mir ganz wichtig, deutlich zu machen, dass es Gott nicht im Letzten einfach darum geht, dass wir ihm gehorchen, sondern es geht darum, dass wir ihn lieben. Und dass das Beste ist, was uns überhaupt geschehen kann. Jesus hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ein Joch, das ist ein Holzbalken, der über den Nacken von zwei Tieren gelegt wird. Meistens zwei, ja. Daran ist dann ein, kann man, oder ein Wagen oder ein Pflug oder ein anderes Gerät befestigen, das von beiden Tieren gemeinsam gezogen werden kann. Nun, ganz ehrlich, wenn ich so das Wort Joch höre, dann klingt das auch nicht so positiv. Das hört sich so furchtbar nach Arbeit an, ja. Es klingt so, wie ich mir das früher immer mit der engen Pforte und dem schmalen Weg vorgestellt habe, schwer und asketisch. Aber was will man machen? Man will ja in den Himmel kommen, also muss man wohl oder übel ja sich unter das Joch spannen lassen. Aber schon in diesem Vers klingt das irgendwie anders, wenn man genau nachguckt. Die Begründung ist doch spannend, ja, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann fährt Jesus sogar noch fort und sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielleicht müssen wir das nochmal neu verstehen. Unter ein Joch mit Jesus gespannt zu werden, heißt nicht, dass wir jetzt eine große Last an Arbeit aufgelegt bekommen, sondern dass Jesus die große Last, die wir tragen in unserem Leben, mit uns trägt. Dass er mitgeht und mitzieht an dem, was wir zu tragen haben. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wisst ihr, ich glaube, dass die Pforte nicht deswegen eng und der Weg deswegen schmal ist, weil es so unheimlich schwer und mühsam ist, Jesus nachzufolgen. Ich glaube, die Pforte ist deswegen eng und der Weg schmal, weil es nur diese eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Es gibt viele Wege ohne Gott. Es gibt viele Wege, die nicht bei Gott landen. Das ist breit und da kann jeder gehen und machen, was er will. Aber zu Gott gibt es nur einen Weg und das ist Jesus. Er sagt von sich, dass er die Tür ist. Und er sagt von sich, dass er der Weg ist. Also ja, es geht um Gehorsam. Aber um einen Gehorsam, der nicht Last ist, sondern Lust. Ein Gehorsam, der zum Leben führt. Mir ist vor kurzem in meiner persönlichen Bibellese der Vers der Tageslosung dieses Tages damals wichtig geworden. Und das war Psalm 119, Vers 45. Da hieß es, und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Nun könnte man auch wörtlich übersetzen, ich wandle in großer Freiheit. Denn ich suche deine Befehle. Mir ist nochmal klar geworden daran, Gott zu gehorchen ist keine Last, sondern das Beste, was uns passieren kann. Denn Gott ist der, der uns geschaffen hat. Und das ist genauso wie mit allen, zum Beispiel allen Geräten, die wir im Haushalt haben. Wenn du einen Mixer nimmst aus der Küche und versuchst damit irgendwie Zement anzurühren, dann geht das Ding kaputt. Das ist nicht dafür gemacht. Nun kann man sagen, was ist denn das für eine Einschränkung, dass der Mixer eben nur für Sahne und Kuchen verwendet werden darf? Aber das ist keine Einschränkung, das ist das, wofür er gemacht wird. Und wenn Gott sagt, was für uns gut und richtig ist, dann ist es keine Einschränkung für uns, sondern dann ist es das Beste, was uns passieren kann, weil der Schöpfer, der uns gemacht hat, uns sagt, wie wir am besten, ich sag's jetzt mal, funktionieren. Wie unser Leben gelingen kann. Das ist Gottes Ziel. Und ich glaube, dass wenn wir zu Gott gehören und wenn wir das tun, was er will, dann geht es nicht mehr um die Frage, was darf ich eigentlich? Ich glaube, diese Frage, die hat oft so, ich habe immer den Eindruck, wenn diese Frage gestellt wird, was darf ich das als Christ? Darf ich das? Dann klingt das so nach dem Motto, was kann ich mir gerade noch so erlauben, ohne dass Gott mich vom Himmel ausschließt? Ja, wie weit darf ich gehen? Ich glaube, die Frage ist eigentlich falsch. Wir müssten eine andere Perspektive gewinnen. Statt zu fragen, was darf ich, sollten wir fragen, Gott, was gefällt dir eigentlich? Wie sieht denn ein Leben aus, das dir gefällt? Und das wollen wir uns jetzt anschauen, wie so ein Leben aussieht. Ich glaube, dass dieser Psalm 15 nicht die Bedingungen für ein Leben mit Gott sagt, sondern dass er uns sagt, wie ein Leben mit Gott gelingen kann, wie es aussehen kann, was Gott gefällt. Nicht, was wir tun müssen, damit wir zu Gott dürfen, sondern wie wir leben, wenn wir bei Gott sind. Und das ist ein großer Unterschied. wie wir dem Gott gefallen können, den wir von Herzen lieben und bei dem wir wissen, dass er seine Regeln gegeben hat, nicht um uns einzuschränken, sondern um uns Freiheit zu geben, damit unser Leben gelingen kann. Wie also kann man Gott gefallen? Wir wollen uns diesen Psalm jetzt stückweise anschauen. Der Psalm beginnt mit den Worten, ein Psalm Davids: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ich habe die Luther-Übersetzung genommen, ich gucke zwar immer auch in den hebräischen Text rein, um zu gucken, weil Luther hat oft sehr kreativ übersetzt, ja, ich sage es mal so kreativ, aber es ist nicht verkehrt, ja, er hat eine ungeheure Sprachgewalt und bei dem Psalmen liebe ich einfach den Luther-Text. Da steht dieses alte deutsche Wort weilen hier, weilen in deinem Zelt. Das heißt so viel wie bleiben oder wohnen. Das ist ein Wort, was dort steht, eigentlich im Hebräischen, das meint, dass man an einer Stelle, wo man eigentlich nicht hingehört, trotzdem sich aufhält. Es ist eigentlich als ein Fremder in einem fremden Land, aber doch ein Zuhause finden. Sich dort wohlfühlen, da sein. Also eigentlich passe ich nicht in Gottes Zelt, in sein Heiligtum. Zelt ist hier sicherlich ein Hinweis auf diese Zelt der Stiftshütte, was in der Zeit mit Israel mitging und wird nachher auch als ein Bild benutzt für den Tempel. Der Ort, wo Gott wohnen will. Eigentlich, wo er zelten will unter den Menschen, weil Gottes Wohnung in diesem Sinne ist es sicherlich nicht. Auch damals der Tempel war nicht Gottes Wohnung, sagt er ja selber. Also die Erde ist der Fußschemel. Ja, wie sollte ich wohnen in diesem? Aber Gott hat versprochen, ich komme dorthin und bin dort bei euch. Und das ist das Zelt hier. Und wie darf man dort weilen? Ja, an einer Stelle, wo man eigentlich nicht hinpasst. Wenn wir ehrlich sind, passen wir ja eigentlich nicht wirklich zu dem heiligen Gott, so wie wir sind. Da ist so vieles, was da eigentlich nicht zupasst in meinem Leben. Und doch darf ich da sein, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Wer darf wohnen in deinem Heiligtum? Gottes heiliger Berg, das ist auch der Tempelberg in Jerusalem. David fragt hier, wie man in der Gegenwart Gottes leben kann. Wie man sich verhält, wenn man in der Gegenwart Gottes ist, wenn Gott einen eingeladen hat, bei ihm zu sein. Die Tür aufgemacht hat, damit man hinkommen darf. Wie lebt man denn dann da? Wisst ihr, wenn ich jetzt plötzlich, ganz plötzlich Sohn des englischen Königs erklärt würde. Ja, ganz ehrlich, ich hätte keine Ahnung, wie man da lebt, an so einem Königshof. Wie man sich da verhält, was man da macht. Also wenn man jetzt mal so hört, was da alles passiert, na, wie die Schnürsenkel gebügelt werden und solche Sachen. Ja. Hallo, das ist weit, weit entfernt von dem, wie ich lebe. Wenn ich jetzt plötzlich dahin käme, dann müsste ich doch erstmal lernen, wie lebt man denn in dieser Welt? Und so ähnlich ist das hier auch. Die Frage ist, wie lebt man denn, wenn man zu Gott gehört? Wie kann man so leben, dass man dazu passt? Und hier werden drei Dinge genannt, drei Dinge, die Gott gefallen in Vers 2. Wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet von Herzen. Diese drei Dinge werden dann in den nächsten Versen erklärt. Ja, es fängt mit dem dritten Gedanken an, das wahrhaftig Reden. Es geht dann auf den ersten, untadelig Leben, und dann in die Mitte Wahrheit reden. Also wird es so ist der Aufbau von diesem Psalm. Die Wahrheit reden, das ist das Erste, was ich hier mal, ich habe es mal überschrieben mit wahrhaftig Reden. Die Wahrheit reden von Herzen. Der Vers 3 entfaltet das jetzt und sagt es so. Das heißt, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Was also gefällt Gott? Wenn wir im Umgang miteinander offen und ehrlich sind, wenn wir füreinander das Beste wünschen und nicht schlecht übereinander reden. Kleine Vorbemerkung noch zum Verständnis von poetischen, also dichterischen Texten wie den Psalmen. Jede Sprache hat ja so ihre eigene Norm für Poesie, für Gedichte. Früher war das im Deutschen so, das musste sich reimen am Ende. Herz und Schmerz kennen wir alle. Das ist in den Hintergrund gerückt. Was heute eigentlich das eigentliche Zentrum von Gedichten ist, ist, dass sie einen Rhythmus haben. Da-dam, 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 da-dam. Ja, das ist also, moderne Poesie hat oft gar keinen Reim, aber sie hat einen Rhythmus. In dem Hebräischen ist es weder der Reim noch der Rhythmus, was Poesie ausmacht, sondern es ist ein inhaltlicher Reim, wie man das nennt. Das heißt, so ein Vers ist meistens eine Strophe. Und in diesem Vers gibt es meistens zwei oder manchmal drei Zeilen. Und diese zwei oder drei Zeilen, die sind einander erklären, die erklären die Gesamtaussage des Verses. Wir Deutschen, wir sind meistens so ein bisschen analytisch, wir gehen dann hin und nehmen die drei Aussagen oder so, die da stehen, dann haben wir gleich die drei Punkte für die nächste Predigt. Aber wir haben verpasst, um was es eigentlich geht. Eigentlich sollen die drei Aussagen einen Gedanken erklären. Oft wird es nochmal mit anderen Worten gesagt. Manchmal wird das eine so gesagt und dann das Gegenteil davon erklärt. Und manchmal wird etwas gesagt und der Gedanke wird schrittweise entfaltet. Aber immer ist wichtig, wenn wir Gedichte in der Bibel lesen, das sind die Psalmen, die Sprüche, Prediger, das Buch Hiob ist zum großen Teil Gedichtform, dann müssen wir immer gucken, dass wir so einen Vers als Ganze, als Einheit verstehen. Das etwas gesagt wird und dann eine andere Sache mit anderen Sachen, das wird hier in diesem Vers zum Beispiel gesagt. Ja, das sind dreimal der gleiche Gedanke. Diese drei Sachen müssen wir zusammen verstehen. Mit der Zunge nicht verleumden, dem Nächsten nichts Böses tun, den Nachbarn nicht schmähen. In allen drei Dingen geht es um die Frage, wie wir miteinander umgehen sollen. Mit der Zunge nicht verleumden. Ja, das passiert eigentlich schnell, oder? Dass wir Dinge weitergeben, die wir gehört haben, von denen man gar nicht so richtig weiß, ob sie wirklich stimmen. Hast du schon gehört? Manchmal sogar unter dem Deckmantel des Gebetes. Wollt ihr das nur sagen, damit wir dafür beten? Ja? Dinge über andere weiterzugeben, die schlecht sind. Und wisst ihr, wenn mal was gesagt worden ist, dann kann man es nicht mehr zurückholen. Das hat mal jemand verglichen mit einem Bild, dass man eine Federkissen nimmt und aufschneidet und die Federn einfach so aus dem Fenster rausschüttelt. Du kannst diese Federn nicht mehr zurückholen. Einzelne vielleicht, aber nicht alle. Und so ist es mit Worten. Worte, die mal gesagt wurden, kannst du kaum zurückholen. Deswegen warnt die Bibel an ganz vielen Stellen davor und sagt, Vorsicht mit den Worten. Jakobus sagt über die Zunge, so ist auch die Zunge ein kleines Glied. Und richtet große Dinge an. Sieh ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Haben wir diesen Sommer erlebt, ne? Was ein kleiner Funke manchmal auslösen kann an Waldbränden. Deshalb steht auch als nächstes da, wer seinem Nächsten nichts Arges tut oder nichts Böses tut. Wahrhaftig reden, das ist es, was Gott gefällt. Wie vermeidet man es, mit der Zunge zu verleumden, indem der Nächste uns wichtig ist. Jesus hat ja das Gebot, den Nächsten zu lieben wie uns selbst, als das Gebot bezeichnet, was neben der Liebe zu Gott das Wichtigste ist. Eigentlich gehört es eng zusammen. Ich liebe ja meinen Nächsten, weil ich Gott liebe. Weil Gott ja mich und meinen Nächsten liebt. Wie kann ich den, den Gott liebt, nicht lieben? Eigentlich eine Unmöglichkeit. Also wie vermeidet man es, schlecht übereinander zu reden? Indem der andere mir wichtig ist und ich ihn liebe. Dabei ist wichtig, dass es hier nicht um Sympathie geht oder Gefühle. Liebe in der Bibel heißt, den anderen wichtig zu nehmen, mindestens so wichtig wie mich selbst. Ich muss nicht unbedingt die tollsten Gefühle für ihn entwickeln, aber ihn ernst und wichtig nehmen, das ist entscheidend. Ein kleiner Tipp dabei, man kann es lernen, jemanden zu lieben, den man gar nicht mag, wenn man anfängt, für ihn zu beten. Ich habe mal von irgendjemandem, ich weiß nicht mehr von wem, gehört, dass er angefangen habe, für einen Menschen, der ihm überhaupt nicht lag, zu beten, und zwar mit den Worten: Herr, segne ihn und ändere mich. Also das Umgekehrte, das habe ich auch schon gebetet. Ja. Herr, segne mich und ändere ihn. Das kenne ich. Aber segne ihn und ändere mich, das war ein neuer Gedanke. Ich habe das da mal ausprobiert. Jemand, mit dem ich gar nicht so klar kam. Ich vermute, ihr kennt alle irgendwo jemanden, vielleicht nicht in der Gemeinde, da natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber sonst irgendwo jemanden, wo er sagt, mit dem komme ich gar nicht klar. Ich gebe euch diesen Tipp, fangt mal an, so zu beten. Ich habe dann immer, wenn ich irgendwie das Auto gesehen habe oder irgendwie an ihn gedacht habe, immer wieder angefangen, das zu beten. Und siehe da, es verändert unser Denken. Ich mag den immer noch nicht. Also jetzt so, emotional. Aber das Verhältnis ist ein anderes geworden. Den Menschen nicht schmähen, den Gott liebt. Nicht schlecht über ihn reden. Ja, und das ist der dritte Gedanke. Seinen Nächsten nicht schmähen. Wie schon bei den anderen beiden Aspekten dieses Verses hängt ja alles davon ab, wie mein Verhältnis zu diesem Nächsten ist. Wenn ich ihn liebe und er tut etwas, was nicht richtig ist, rede ich dann schlecht über ihn? Oder fange ich an, für ihn zu beten und suche nach Wegen, mit ihm zu reden? Wenn man sich diese drei Aspekte des wahrhaftigen Redens einmal anschaut, merkt man, dass es hier wirklich nicht darum geht, uns Menschen irgendwelche schweren Gebote oder Lasten aufzulegen. Es geht vielmehr darum, wie wir frei und unbeschwert miteinander leben können. Stellt euch vor, wenn wir alle uns an diese Regeln immer halten würden, was würde das für die Atmosphäre bedeuten untereinander? Ich kann jetzt nicht über eure Gemeinde reden, ich kenne mich ja nicht aus, aber ich weiß, dass es bei uns einiges verändern würde, der Gemeinde, an Verhalten, an Denken. Und ich glaube, jeder Gemeinde, jedem Miteinander von Menschen ist immer noch Luft nach oben. Es ist immer noch Dinge, wo man es anders machen könnte. Und wahrhaftig reden, das gefällt Gott und tut uns gut. Der zweite Gedanke, hier ist aufrichtig leben. Das ist der erste Aspekt aus Vers 2. Wer untadelig lebt, aufrichtig leben habe ich es genannt. Das hebräische Wort könnte man auch mit vollkommen übersetzen. Vollkommen leben. Und manche Übersetzungen machen das, aber das klingt so unmöglich, oder? Vollkommen, wer ist schon vollkommen? Wie kann ich schon vollkommen sein? Was gemeint ist, ist ein Leben, das aufrichtig und geradeaus ist. Wo du weißt, wo du dran bist. Was keine Winkelzüge macht, sondern Ja ist ein Ja, Nein ist ein Nein. Und das erklärt David jetzt in Vers 4. Da sagt er, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, der seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Und dieser erste Aspekt, der klingt, glaube ich, ein bisschen komisch, ne? Wer die Verworfenen für nichts achtet. An der Stelle bin ich immer eins vor. Ich weiß auch nicht. Also die Verworfenen für nichts, das können wir gut, oder? Wir wissen genau, wer alles verworfen ist und die einfach nicht zu achten, klasse. Vor vielen, vielen Jahren schrieb mir ein damals in der christlichen Welt nicht unbekannter Mann in einem Brief: Als Christ muss man nicht so sehr wissen, wofür man ist, sondern wogegen man ist. Wow, er meinte das auch wirklich so. Aber ist es so gemeint? Man muss, wie ich vorhin ja gesagt habe, in so poetischen Texten immer darauf achten, wie sich die Aussagen gegenseitig erklären. Und deswegen lese ich jetzt mal den nächsten Gedanken noch dazu. Aber er ehrt die Gottesfürchtigen. Das ist so ein antithetisch, also Gegensatz, ja, wer das nicht tut, sondern tut das. Und deswegen müssen wir es zusammen sehen. Um was geht es hier? Es geht um Menschen, die verworfen sind und die gottesfürchtig sind. Verworfene sind also Menschen, die ohne Gott leben, und auf der anderen Seite stehen die mit Gott leben. Und das Nicht-Achten steht dem Ehren gegenüber. Ich glaube, was gemeint ist, ist das, was wir schon im Psalm 1 lesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Geht hier nicht darum, dass wir über bestimmte Menschen einfach schlecht reden dürfen, sondern es geht um die Frage, an wem orientiere ich mich? An wem richte ich mein Leben aus? An Menschen ohne Gott oder an Menschen, die mit Gott leben? Es geht auch nicht darum, dass man irgendjemanden verachtet oder keinen Kontakt mehr mit ihm hat. Es geht darum, welchen Menschen ich gestatte, dass sie mein Leben prägen. An wem ich mich orientiere und ausrichte. Es geht darum, wie man so leben kann, dass man Gott gefällt. Indem man sich an Menschen orientiert, die auch Gott ehren. Und nicht an denen, die ihr Leben ganz bewusst ohne ihn führen. Der dritte Aspekt in diesem Vers scheint auf den ersten Blick nicht so ganz dazu zu passen. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Ist ja auch klar in eine andere Richtung gesagt. Die ersten beiden meinen meine Ausrichtung und Orientierung im Blick auf andere. Und hier geht es um meine Ausrichtung und Orientierung im Blick auf mich selbst. Viele Menschen können ja im Blick auf andere sehr gut sagen, was alles richtig und falsch ist. Aber wenn es dann um sich selbst geht, werden sie auf einmal sehr großzügig. Fehler, die man bei anderen nicht tolerieren würde, werden auf einmal übersehen oder entschuldigt. David sagt, dass wir nur dann ein aufrichtiges, untadeliges Leben führen können, wenn wir nicht nur bei anderen genau wissen, was richtig und falsch ist. Und an welchen Menschen wir uns orientieren dürfen und sollen, sondern wenn wir das auch selbst jetzt leben. Wenn wir aufrichtig bleiben, auch wenn es uns schadet. Das Beispiel hier ist jemand, der einen Eid geleistet hat und dann feststellt, dass er sich selbst schadet, wenn er das einhält, was er da geschworen hat. Oder der ein Versprechen gegeben hat und dann feststellt, dass es ihm selbst schadet, wenn er sein Versprechen hält. Bleiben wir dann bei dem, was wir geschworen haben, bleiben wir aufrichtig? Und das gilt nicht nur bei Eiden, das gilt eigentlich ganz grundsätzlich bei allem, was wir sagen. Es ist das, was Jesus mal mit den Worten sagt, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein, alles, was darüber ist, ist von übel. Und Jakobus greift es auch auf und sagt, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Ist das, was du sagst, so, dass andere sich darauf verlassen können? Selbst dann, wenn es dir selber irgendwie schadet, im Endeffekt. Damit kommen wir zu dem letzten Aspekt. Gerecht sein. David hat in Vers 2 geschrieben, wer tut, was recht ist. Man könnte auch übersetzen, wer Gerechtigkeit tut. Wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, dann haben wir meistens irgendwie im Hinterkopf die Vorstellung von einem Gerichtssaal, in dem Recht gesprochen wird. Es wird für Gerechtigkeit gesorgt. Aber das ist ein schwieriges Thema. Wann und wie kann zum Beispiel ein Verbrechen so aufgearbeitet werden, dass Gerechtigkeit entsteht? Geht das überhaupt? Oder wir denken Gerechtigkeit heißt, jeder bekommt das Gleiche. Und auch da wird es wieder schnell kompliziert. Wenn ein Ehepaar zwei Kinder hat, von denen der eine einen gut bezahlten Beruf hat, während der andere von Gelegenheitsjobs lebt, ist es dann gerecht, wenn sie dem einen regelmäßig finanziell unter die Arme greifen, während der andere keine Unterstützung bekommt? Was ist Gerechtigkeit? Müssen beide immer das Gleiche bekommen? Was ist das, Gerechtigkeit? Im Alten Testament, das ist wichtig, ist Gerechtigkeit viel stärker ein Beziehungsbegriff. Es geht nicht so sehr um eine abstrakte Form von Gerechtigkeit. Und da merken wir, das ist ganz kompliziert, wenn wir das wollen. Nein, hier geht es um ein Verhalten, das unserer Beziehung zueinander entspricht, dass dieser Beziehung gerecht wird. Gerechtigkeit vor Gott ist ein Verhalten, das meiner Beziehung zu Gott gerecht wird, das dem entspricht. Und Gerechtigkeit untereinander ist ein Verhalten, das unserer Beziehung zueinander gerecht wird, ihr entspricht. Und deswegen ist die Übersetzung, wer tut, was recht ist, eigentlich eine gute Übersetzung. Tun, was recht ist. Es geht darum, gerecht zu sein in seinen Beziehungen. Und das drückt der fünfte Vers jetzt aus in diesem Psalm. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Also das klingt jetzt ziemlich gut. Das andere waren ja einige Sachen, wo man denkt, naja, das trifft mich irgendwie. Aber hier an der Stelle für viele, ja, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, naja. Okay, mal abgesehen davon, dass man zurzeit sowieso kaum Zinsen irgendwo bekommt, das wäre doch eine gute Möglichkeit, vielleicht mal auf ein zinsloses Darlehen für die Gemeinde hinzuweisen, oder? also ich weiß nicht, ihr könnt es bestimmt, wir könnten es, also wenn ihr es nicht brauchen könnt, wir wollen bauen, ja, also ich sag's mal nur so, herzliche Einladung, steht auch hier, ne? Dann gehe ich nicht auf Zinsen. Naja, so sehr mir das als Ältester unserer Gemeinde gefallen würde, so ist es nicht gemeint, jedenfalls nicht so direkt. Es war damals in Israel von Gott her verboten, dass man von einem Mit-Israeliten Zinsen nahm. Gegenüber Fremden war es erlaubt, aber innerhalb des eigenen Volkes hatte Gott es verboten. Das war jetzt nicht, darf man nicht so verstehen nach dem Motto, Gott sagt, also untereinander nicht, aber alle anderen dürft ihr ruhig ausnutzen. Nein, es war völlig normal in der damaligen Zeit und Kultur, dass man Geld verlieh und dafür Zinsen nahm. Das war eine überall verbreitete Handlungsweise. Und da sagt Gott, aber unter euch soll das anders aussehen. Ihr sollt es nicht tun. Geht also hier nicht darum, die anderen darf man ausnutzen, aber ihr euch nicht, sondern mein Volk soll sich, sagt Gott, dadurch unterscheiden, dass das gar nicht gemacht wird. Keine Zinsen, nicht nur überhöhte Zinsen nicht, nicht Zinswucher, nein, überhaupt nicht. Wenn ihr euch gegenseitig helft, dann tut das ohne Berechnung. Und dazu gehört das andere auch, das mit den Bestechungsgeschenken. Zinswucher oder Zinsenkorruption, könnte man zusammenfassen, das ist das, was Gott nicht gefällt. Wenn wir untereinander, miteinander so umgehen, dass wir versuchen, voneinander das etwas zu gewinnen für uns. Wenn man nur das Thema Zinsen und Korruption hier sieht, dann könnte man sich ja entspannt zurücklehnen und sagen, naja, das betrifft mich ja nicht. So mancher von uns könnte vielleicht sagen, ich habe überhaupt kein Geld, das ich verleihen könnte gegen Zinsen. Trifft mich gar nicht. Also ich wüsste gar nicht, wo und wie. Und die Situation, sich von jemandem bestechen zu lassen und damit anderen Unrecht zu tun, naja, also ich wüsste nicht, wann ich schon mal in die Situation gekommen wäre, dass mir jemand Geld gegeben hätte dafür oder so. Aber wie so oft bei der Bibel, muss man hinter das schauen, was gesagt wird und fragen, was Gott damit eigentlich wollte. Hatte man als Israelit damals das wirklich erfüllt, wenn man sowieso nicht viel Geld hatte und auch nie in eine Situation kam, in der man Bestechungsgeschenke angeboten bekommen hätte? Ich glaube, das ist nicht der Fall. So wie ich es eben schon angedeutet habe, dieser Vers soll ja erläutern, was es bedeutet, gerecht zu leben. Wie meine Beziehung zu meinem Nachbarn, meinem Nächsten in der Gemeinde und darüber hinaus so sein kann, dass es richtig ist, dass sie richtig ist, dass die Beziehung klar ist und offen. Was also kann es bedeuten, sein Geld nicht auf Zinsen zu geben? Ich glaube, es heißt ganz grundsätzlich, im Umgang miteinander nicht berechnend zu sein. Dass es nicht darum geht, was ich davon habe, was mir gut tut oder was mich voranbringt. Wenn ich dem anderen helfe, dann um seinetwillen und nicht damit ich gut dastehe. Und wenn ich ihm etwas leihe, dann ohne den Hintergedanken, was habe ich davon? Und was heißt es, keine Bestechungsgeschenke anzunehmen? Ich glaube, es ist natürlich damit auch grundsätzlich klar, Gott ist gegen Korruption. Und vermutlich wird jeder sagen, ich auch. Aber es gibt ja Formen. Die sind so ähnlich wie Korruption, nicht so offensichtlich. Das ist immer dann, wenn ich mir etwas davon verspreche, wenn ich mich selber im Vordergrund stehe, wenn es mir um mich geht, wenn ich was für andere tun soll. Die Frage, was bringt mir das? Ist ja so eine ganz typische Frage unserer Zeitengesellschaft. Was bringt mir das, wenn ich das mache? Wenn es mir nichts bringt, mache ich es auch nicht. Lohnt es sich? Ja oder nein? Ich glaube, Gott möchte, dass wir umdenken. Es geht nicht darum, was mir hilft oder was mich voranbringt, sondern darum, was Gott hilft und sein Reich voranbringt und was anderen hilft und sie näher zu Gott bringt. Und da sind wir wieder bei dem, wo wir angefangen haben, bei diesem Doppelgebot von Jesus. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Und jetzt wird es nochmal deutlich, dass es hier nicht um große, schlimme Dinge geht, die Gott hier von uns erwartet, Dinge, die wir leisten müssen und machen müssen, sondern da, David schließt diesen Psalm mit den Worten, wer so lebt, der wird nimmermehr wanken. Oder anders übersetzt, der wird auf ewig bleiben. Und damit schließt sich, wie gesagt, der Kreis. Es ging ja um die Frage, wer in der Gegenwart Gottes, in seinem Heiligtum, auf seinem heiligen Berg wohnen darf. Und wer dort wohnt, wer in Gottes Gegenwart zu Hause ist, der hat Ewigkeit, der bleibt, der wird nicht untergehen. Gott gehorchen, darum ging es in dieser Predigt. Und darum, dass Gott gehorchen letztlich das Beste ist, was uns passieren kann. Nicht Last, sondern Lust, Freude und Freiheit. Und deswegen möchte ich nochmal am Schluss uns dieses zusagen. Gottes Ziel ist nicht, uns etwas aufzuerlegen, was für uns schwer und kaum zu leisten ist, was wir mit Mühe und Not ableisten, damit wir irgendwann in den Himmel kommen. Gott hat ein anderes Ziel mit uns. Das, was Gott mit uns vorhat, sagt er zum Beispiel durch den Propheten Jeremia mit diesen Worten. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Amen.